SRF 3.
Wie viele Firmen wollen der Schweiz nach dem gestrigen Nein zur Unternehmenssteuerreform 3 tatsächlich den Rücken kehren und wohin könnten sie gehen? Wie große Sorgen müssen wir uns tatsächlich machen, wenn Nordkorea in regelmäßigen Abständen Raketen testet? Wie stehen die Chancen auf eine weitere Schweizer Medaille an der Skiweltmeisterschaft in St. Moritz? Und das Wetter über dem Hochnebel sonnig, 4 bis 8 Grad. Info 3, heute mit Patrick Seiler. Bei einem Nein würden sich die Firmenbosse überlegen, die Schweiz zu verlassen. Das war ein gewichtiges Argument der Befürworter der Unternehmenssteuerreform. Heute, am Tag nach dem deutlichen Nein, stellt sich die Frage, welche Alternativen haben diese Firmen überhaupt zur Schweiz? Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Einen Exodus befürchtet Gabriel Rümo nicht. Er ist zuständig für Steuerfragen beim Wirtschaftsverband Swiss Holdings. Das ist der Verband, in dem große internationale Holdings zusammengeschlossen sind.
Ich denke, es wird keinen Knall geben und die Unternehmen werden kilometerweise mit Zügelwagen abwandern.
Aber der Volksentscheid wirke sich sehr wohl aus auf das Verhalten der Konzerne. Nicht zwingend bei Schweizer Großkonzernen, die hier verwurzelt sind, wie Roche, Novartis und Nestle. Aber bei Rohstoffhändlern in Genf und Zug zum Beispiel. Dort würden sich die Manager Gedanken machen. Denn solche Firmen können rascher einmal der Schweiz den Rücken kehren.
Ich meinte, die Unternehmungen, die sehr mobil sind, die wenig Substanz haben hier in der Schweiz, die sind wahrscheinlich erhöht nervös, weil ihre Tätigkeiten sehr international ausgerichtet sind und der Bezugspunkt zur Schweiz eher gering.
Aber wo könnten solche Firmen denn hin? Rümo nennt eine Reihe von Ländern als mögliche Alternative. Die Niederlande, Irland, Luxemburg, Belgien oder auch Singapur.
Das sind auch keine Bananenrepubliken, also die haben auch ein sehr stabiles Umfeld für solche Unternehmungen.
Und Großbritannien bringe sich sogar ebenfalls neu in Position. Britische Standortförderer würden sogar aktiv buhlen um Schweizer Firmen, um sie nach London zu locken. Nicht in Frage kämen dagegen typische Steueroasen wie die Jungferninseln, sagt Rümo.
Das sind keine Optionen für die Unternehmungen, die es auch anzusiedeln gibt in der Schweiz.
Allzu viel verändert hat sich vorerst also nicht aus Sicht der Firmen. Bei ihnen herrscht keine Panik am Tag 1 nach der Abstimmung.
Wir blicken gleich auf ein kleines Land, das große Sorgen bereitet. Nordkorea und sein Machthaber Kim Jong-un provozieren wieder mit einem neuen Raketentest. Wie ernst die Gefahr ist? Gleich. Zuerst aber nun in die USA und zu Yvonne Lambricke aus unserer Nachrichtenredaktion. Im Bundesstaat Kalifornien haben sich rund 180.000 Menschen in Sicherheit bringen müssen vor dem drohenden Bruch eines Staudammes.
Der Notabflusskanal des Oroville-Staudamms weise starke Erosionsschäden auf, warnte der Nationale Wetterdienst. Bei einem Bruch des Staudamms müsse mit einer Überflutung gerechnet werden. Es wurden bereits größere Wassermassen abgeleitet. Der Damm des Lake Oroville in Kalifornien ist 230 Meter hoch. Er liegt 125 Kilometer nördlich der Bundeshauptstadt Sacramento. In Deutschland soll der Chef der AfD Thüringen, Björn Höcke, aus der Partei ausgeschlossen werden. Der Bundesvorstand der Partei Alternative für Deutschland habe entschieden, ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke einzuleiten. Grund für das Verfahren sei eine Rede, die Höcke Mitte Januar in Dresden gehalten hatte. Darin spielte er auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin an und sprach von einem Denkmal der Schande und einer dämlichen Bewältigungspolitik Deutschlands. Das Attentat eines türkischen Polizisten auf den russischen Botschafter in Ankara, das ist der Inhalt des Weltpressefotos 2017. Gemacht hat es der türkische Fotograf Burhan Özbilici für die US-Nachrichtenagentur AP. Das Pressefoto des Jahres wird von der Stiftung World Press Photo ausgewählt. Die Jury der Stiftung würdigt das ausgezeichnete Foto als ein explosives Bild, das den Hass in unserer Zeit ausdrücke. Bei der Ski-WM in St. Moritz findet heute die Männerkombination statt. Nach der Abfahrt hat sich aus Schweizer Sicht Justin Murisier die beste Ausgangslage verschafft. Der Slalom-Spezialist liegt nur 1,18 Sekunden hinter dem führenden Romet Baumann aus Österreich. Die beiden Top-Favoriten, der Franzose Alexis Peintureau und der Österreicher Marcel Hirscher, hat Murissier hinter sich gelassen. Die Entscheidung fällt im Slalom, der voraussichtlich um 13 Uhr beginnt. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.463 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.0669 gehandelt, der Dollar zu 1.0024. Das Wetter. Heute hat es im Norden verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze bei rund 1000 Metern. Der Hochnebel löst sich nur teilweise auf. Sonst scheint meist die Sonne. Im Süden ziehen am Nachmittag zunehmend Wolken auf. Die Temperatur erreicht 4 bis 8 Grad. Im Norden weht mäßige Brise.
Info 3 Mittag.
Nordkorea hat, mal wieder muss man sagen, eine ballistische Rakete getestet. Diese Art von Nachricht wiederholt sich ja in regelmäßigen Abständen und meist nehmen wir sie einfach zur Kenntnis. Doch nach dem aktuellen Test häufen sich die Nachrichten über Regierungen, die sich immer größere Sorgen machen über die Raketenfähigkeiten Nordkoreas. Denn Nordkorea ist ja tatsächlich ein Land, das die Welt unangenehm überraschen könnte. Fredrik Steiger, Sie sind unser Mann für diplomatische Fragen. Müssen wir uns auch Sorgen machen wegen Nordkorea?
Ich denke, wir müssen uns Sorgen machen. Zwar ist Nordkorea im Moment noch nicht imstande, mit Atombomben bestückte Raketen auf Europa abzufeuern, aber das Land besitzt Atombomben, etwa ein Dutzend, und es macht immer schnellere Fortschritte in der Raketentechnologie, und zwar inzwischen auch ohne ausländische Hilfe. Es macht immer mehr Tests und es rückt immer näher an den Punkt, wo es dann irgendwann imstande sein wird, Langstreckenraketen auch nach Europa oder in die USA abzuschießen.
Es sind nun vor allem Nordkoreas Nachbarländer, Südkorea, Japan, die sich Sorgen um die Aktivitäten in Nordkorea machen. Zusammen mit den USA haben diese beiden Länder auch eine dringliche Sitzung des UNO-Sicherheitsrates einberufen. Aber was hat denn die internationale Gemeinschaft überhaupt in der Hand? Der Test selbst verstößt ja schon gegen UNO-Resolutionen.
Das ist richtig und es zeigt, dass eben die internationale Gemeinschaft wenig in der Hand hat. Sanktionen haben ja bisher nicht die gewünschte Wirkung gezeigt, natürlich auch, weil China sie nicht wirklich konsequent durchsetzt. Ein militärischer Angriff gegen Nordkorea, das wäre eine Hochrisikostrategie. Nordkorea könnte beispielsweise antworten, indem es mit seiner Artillerie radioaktive Stoffe nach Südkorea abfeuern würde. Also man kann fast ein bisschen sagen, der Zeitpunkt für einen militärischen Angriff, einen einigermaßen gefahrlosen militärischen Angriff auf Nordkorea, der ist längst vorbei, bleibend also als Option Verhandlungen. Doch da stellt sich die Frage, will Nordkorea überhaupt verhandeln? Will es mehr als auf Zeit spielen? Und welche Bedingungen würde es stellen in solchen Verhandlungen?
Gehen wir also davon aus, dass Nordkorea in absehbarer Zeit den Punkt erreicht, auf dem auf diese Raketen atomare Sprengköpfe angebracht werden können. Denken wir das etwas weiter. Wohin führt das?
Zum einen, das Regime macht sich natürlich ein Stück weit unangreifbar. Es ist ja grundsätzlich ein Problem und beunruhigend, dass es Länder überhaupt gibt, die Atomwaffen besitzen. Aber bei den meisten dieser Länder kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie diese nicht offensiv einsetzen würden. Denn bei einem atomaren Gegenschlag müssten sie ja damit rechnen, dass Millionen ihrer eigenen Leute, ihrer eigenen Bevölkerung getötet werden würden. Bei Nordkorea ist man da einfach nicht so sicher. Nehmen wir einmal an, das Überleben des Regimes in Nordkorea wäre gefährdet, auch vielleicht aus innenpolitischen Gründen. Da würde man nicht unbedingt ausschließen, dass so eine Art Mentalität nach uns die Sintflut einkehren würde und möglicherweise das Regime in einer Verzweiflungstat dann doch Atombomben einsetzt.
Fredrik Steiger, Sie beschäftigen sich bei Radio SRF mit Fragen der internationalen Diplomatie. Danke für diese Ausführungen.
Info 3 Mittag.
Windeln wechseln und gleichzeitig eine eigene Firma gründen? Immer mehr Mütter in der Schweiz tun genau dies. In der Westschweiz haben sich solche Jungunternehmerinnen zum Verein «Montpreneur» zusammengeschlossen. Ein Netzwerk für selbstständige werdende Mütter, das auch den arbeitenden Müttern in der Deutschschweiz helfen könnte, findet unser Freiburg-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Drei kleine Kinder und ein Teilzeitjob als Chemielaborantin, das war der Freiburgerin Jessica Chasso zu viel.
Sie étaient malades, au jour de congé, vraiment c'était l'organisation maison-travail.
Kranke Kinder, schulfreie Tage, zu wenig außerschulische Betreuung. Mit ihrem Teilzeitjob war dies nicht unter einen Hut zu bringen. Also gründete Jessica Chasso ihre eigene Firma. Sie hat ihr Hobby zum Beruf gemacht und bietet Massagen und Schönheitspflege an. Auch Stéphanie Ansermo wollte flexibler sein. Die zweifache Mutter hat vor einem Jahr ihre Firma Happy Organization gegründet. Sie bringt Ordnung in eine Firma. Die ehemalige Büroangestellte hilft, Archive aufzubauen oder den Postverkehr effizienter zu gestalten. Eine große Hilfe für die selbstständige Jungunternehmerin ist das Internet.
Avec quelques mots-clés, on tombe facilement sur mon site, donc c'est quand même le moyen le plus efficace qu'il y a pour tomber sur moi. Donc le site internet est primordial.
Neue Kundschaft finde sie hauptsächlich übers Internet, sagt die selbstständige Mutter. Wie Stéphanie Ansermo ist laut Bundesamt für Statistik in der Schweiz jede neunte Mutter selbstständig. Bei der Gründung von neuen Unternehmen sei dieser Anteil sogar noch höher und nehme stetig zu, sagt Michele Blasucci, Geschäftsführer der Beraterfirma Startups.ch. Das Internet spiele dabei immer eine größere Rolle.
E-Mails muss man nicht unbedingt an einer bestimmten Zeit ja beantworten. Die kann man zum Beispiel auch am Abend beantworten, wenn die Kinder schlafen.
Rentabel ist ein Startup erst nach 2 bis 3 Jahren, wenn überhaupt. Doch gerade Mütter seien oft erfolgreiche Unternehmerinnen, stellt Michele Blasucci fest.
Weil sie eben noch das Kind ja auch noch einplanen müssen, planen die viel, viel besser. Sie planen im Voraus und sie planen vor allem auch sehr viel vorsichtiger als vielleicht Männer, die das im Haupterwerb machen.
Mut braucht es trotzdem, sich als Mutter selbstständig zu machen, und es braucht ein gutes Netzwerk. In der Westschweiz haben selbstständige Mütter deshalb den Verein Mompreneur gegründet. Die Mitglieder können ihre Erfahrungen austauschen und bekommen wertvolle Tipps, sagt Sophie Löffler, Vorstandsmitglied von Mompreneur Freiburg. Der Verein veranstaltet auch Themenabende, zum Beispiel zum Thema, welchen Preis verlange ich für meine Dienstleistung oder mein Produkt.
Souvent les femmes, surtout qui démarrent une entreprise, n'osent pas forcément mettre le bon prix. Pour la bonne prestation, souvent on se sous-estime encore.
Eine Frau unterschätze oft den Wert ihrer eigenen Arbeit und verlange einen zu tiefen Preis, sagt Sophie Löffler. Der Verein Mompreneur ist mittlerweile in allen Westschweizer Kantonen präsent. Ziel ist es, langsam auch in der Deutschschweiz Fuß zu fassen.
Das war Info 3 am Montagmittag, produziert von Nina Gigax und moderiert von Patrick Seiler. Die nächste Ausgabe gibt es um 17 Uhr. Wir wünschen einen schönen Nachmittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.